Das ist natürlich stimmt, wenn ein Mensch überhaupt im ganz im Weltlichen stecken bleibt und keinen Weg der Loslösung, der Befreiung geht, was hier, wie es hier heißt, nicht in der Luft, nicht in des Weltmeerstiefen, noch in weit entlegener Bergeshöhle, nirgend findet in der Welt ein Ort sich, wo man der eigenen Bösentaten drinnen könnte, und dann auch, dass keine Frucht für jene Bösenwerke, die befleckenden, wiedergebärenden, schrecklichen, leiderwirkenden, von neuem zur Geburt altern und sterben führenden erstehen möge. Das kann niemand bewirken, kein Asket, Priester oder Geistwesen, kein Gott noch Teufel, nur irgendeiner in der Welt. Den nach langer Abwesenheit aus fernen Landen glücklich Wiederkehrenden begrüßt, wenn er heimkehrt, die Schar der Freunde und Verwandten, so empfangen den, der recht gehandelt hat, hienieden, die eigenen guten Taten in der anderen Welt, befreunde einen lieben Freund. Insbesondere ist natürlich auch unser gegenwärtiger Körper, wie jeder spätere, mit allen Sinnesorganen und geistigen Fähigkeiten, also das, was wir bisher die Sechs-Sinnen-Maschine genannt haben, ein ausschließliches Produkt unseres früheren Wirkens, in dem dieses Jahr das anhaftende Mutterleibe herbeigeführt hat. Dies ist nicht Mensch, euer Körper und nicht der Körper der anderen. Die Tat der Vergangenheit muss vielmehr hier erblickt werden, die zur Entwicklung gekommen, die verwirklicht des Wollens, die fehlbar geworden ist. Das Auge Mensch ist als durch früheres Wirken bestimmt zu erkennen und zu betrachten. Das Ohr, die Nase, die Zunge, der Leib, der Geist, Mensch ist als durch früheres Wirken gebildet und bestimmt zu erkennen und zu betrachten. Kurz, mein Wirken ist mein Besitz, mein Wirken ist mein Erbteil, mein Wirken der Mutterleib, der mich gebiert, mein Wirken ist das Geschlecht, dem ich verwandt bin, mein Wirken ist meine Zuflucht. Sind also die Wirkungen alles unseres Wollens streng gesetzmäßige, dann erhält auch ohne weiteres das uns vor ihnen auch kein guter Glaube, auch nicht das auf kirchliche Dogmen gegründete felsenfeste Vertrauen von der Richtigkeit des eingeschlagenen Lebensweges zu schützen vermag. Ein lungenschwacher Mensch, der in erhitztem Zustand einen kalten Punkt zu sich nimmt, wird eine Lungenentzündung bekommen, ob er nun diese Folgen gekannt hat oder nicht. Und auch wenn er die unerschütterliche Überzeugung hatte, der Tod werde ihm nicht schaden. Und wer mit einem unkundigen Führer einen Gletscher besteigt, wird in eine Gletscherspalte hinunterstürzen, auch wenn ihn der Führer noch so sehr von seiner Unfehlbarkeit in der Erkenntnis des richtigen Weges überzeugen gewusst hatte. Denn es ist eben Naturgesetz, dass ein kalter Trunk ungünstig auf erhitzte Lungen wirkt und dass, wer auf eine Gletscherspalte zugeht, schließlich in dieselbe hineinstürzen muss. Ganz ebenso ist es aber auch im Bereich des moralischen ewiges Gesetz, ja es ist im Grunde dasselbe Gesetz wie das der eben genannten Naturgesetze, dass jedwede Willensbetätigung und demzufolge jedes Anhaften in dem entsprechenden Werden die entsprechenden Folgen herbeiführt. Der Buddha spricht diesen Gedanken im 126. Suttam der mittleren Sammlung aus, wo er unter anderem sagt, wer da auch immer Bhumicho als Asket oder als Brahmane falsch erkennt, falsch handelt und also etwa mit Hoffnung ein Asketenleben führt, kann das Ziel unmöglich gewinnen. Also etwa ohne Hoffnung, dass ein Asketenleben führt, kann das Ziel unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil er, Bhumicho, das Ziel gewinnen nicht von Grund aus versteht. Gleich wie etwa Bhumicho, wenn ein Mann, der Milch begehrt, Milch sucht, auf Milch ausgeht, eine Kuh, die gekalbt hat, am Horn zu melken beginne, mag er auch also mit Hoffnung bemüht sein, Milch kann er nicht unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil er Bhumicho Milch gewinnen nicht von Grund aus versteht. Ebenso nun auch Bhumicho kennen dergleichen Asketen oder Brahmanen das Ziel unmöglich gewinnen. Und warum nicht? Weil sie Bhumicho das Ziel gewinnen nicht von Grund aus verstehen. Und jetzt komme ich auf etwas sehr Wesentliches aber zu sprechen. So über jeden Zweifel erhaben mithin die Kausalität alles Wollens ist, so ist damit doch noch keineswegs gesagt, dass er sich nun in allen Fällen über den Tod hinaus in eine unserer künftigen Wiedergeburten in einer stricken muss. Das ist vielmehr nur dann der Fall, wenn die Willenstendenz, deren Ausfluss eine bestimmte Tat war, im Zeitpunkt des Todes, wo die neue Anhaftung stattfindet, überhaupt noch, wenn auch nur latent vorhanden ist. Ist sie in diesem Augenblick bereits wieder vollständig ausgerottet, dann kann sie und damit auch die aus ihr geflossene Tat selbstverständlich auch in keiner Weise mehr kausal für die neue Anhaftung und ihr später folgenden sein, so wenig als ein kalter Trunk einem Menschen weiter schaden kann, wenn dieser alsbald nach dem Trunke und noch ehe vor die Wirkung der Lungenentzündung eintritt, die durch ihn eingetretene krankhafte Veränderung der Lungen durch ein entsprechendes Verhalten wieder beseitigt, und so wenig ein unkundiger Gletscherwanderer in die Gletscherspalte hinunterstürzen kann, wenn er rechtzeitig die eingeschlagene Richtung wieder verlässt. Diese drei Mönche sind dem Abgrund und der Helle verfallen, falls sie folgendem nicht entsagen, welche drei: der unkeusch Lebende, der sie als keusch lebenden Jünger ausgibt, derjenige, der einen keusch lebenden Jünger des unkeuschen Lebens bezichtigt, derjenige, der im Glauben und der Ansicht, dass nichts Böses an der Sinnlichkeit zu finden sei, dem sinnlichen Genusse verfällt. Diese drei Mönche sind dem Abgrund der Helle verfallen, falls sie diesen Dingen nicht entsagen. Nichts anderes besagt auf der Anleitung des 99. Suttangs des Dreierbuches. Sollte dem Mönch die Behauptung zutreffen, dass der Mensch für jede Tat, die er verübt, die er genau entsprechende Wirkung erfährt, so ist in diesem Falle Mönche ein heiliger Wandel ausgeschlossen und keinerlei Möglichkeit besteht zur vollkommenen Leidensvernichtung. Sollte aber Mönch die Behauptung zutreffen, dass der Mensch, der eine von einer Wirkung abgefolgte Tat verübt hat, stets diese Wirkung erfährt, so mag es in diesem Falle Mönch einen heiligen Wandel geben und die Möglichkeit besteht zur vollkommenen Leidensvernichtung. Diese Stelle hat natürlich nicht, wie ein Theologe in seiner Anmerkung zu ihr meint, den Sinn, dass es eine Tat, das heißt ein Wirken ohne Wirkung gebe, sondern sie will nur sagen, dass es ein Wirken gibt, das keine postmortalen Wirkungen im Gefolge hat. Dass dies der Sinn der Stelle ist, ergibt sich klar aus ihrer Fortsetzung, da Mönche hat einer nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Da aber Mönche hat ein anderer dasselbe kleine Vergehen verübt, doch dieses reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Das heißt also, bei dem einen wirkt ein bestimmter, sich in einem Vergehen manifestierender Wille über den Tod hinaus derart aus, dass er ihn direkt in eine Hölle zu führen vermag, während er bei einem anderen sich schon bei Lebzeiten vollständig erschöpft und sich nicht einmal eine kleine postmortale Wirkung kundgibt. Und jetzt kommt diese Sache, auf die ich aber dann möchte nochmal besonders mit eigenen Worten hereingehen. Jetzt kommt diese bekannte Suttang: welcher Art aber Mönch ist der Mensch, den ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringt? Da Mönch hat ein Mensch keinen Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit nicht entfaltet, sein Denken ist beschränkt und kleinmütig und selbst infolge von Kleinigkeiten hat er zu leiden. Einen solchen Menschen, Mönche, mag selbst ein kleines Vergehen, das er verübt hat, zur Hölle bringen. Also hier haben wir es aber ganz deutlich, dass er eben jetzt schon im Gemüte, also beschränkt und kleinmütig ist und eben schon im Gemüte jetzt irgendwie die kleine Sache ihn schrecklich aufregt und eine ungeheure Wirkung jetzt schon in ihm ausübt. Dann natürlich auch, was jetzt schon im Gemüte ihn so aufregt, das hat auch eine postmortale Wirkung. Wenn dann dieser Körper zerfällt, ist diese Aufregung dann auch weiter da. Dieses ist dann dieser gequälte Geisteszustand dann auch weiter da. Welcher Art aber Mensch ist der Mensch, bei dem eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife gelangt und nicht einmal eine kleine Wirkung sich kundtut nach dem Tode, geschweige denn eine große? Da Mönche hat ein Mensch Einblick in den Körper gewonnen, die Sittenreinheit entfaltet, sein Denken entfaltet, die Weisheit entfaltet, ist unbeschränkt, großmütig, bald im Unermesslichen. Bei einem solchen Menschen, Mönche, gelangt eben dasselbe kleine Vergehen, das er verübt hat, noch bei Lebzeiten zur Reife und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund nach dem Tode, geschweige denn eine große. Nehmen wir an, zum Beispiel, jemand wird gekränkt durch irgendjemanden. Er sagt ihm irgendetwas, was ihn schwer trifft. Dann wird der erste, von dem die Rede war, in dem Bortas. In dem Bortas drin, und und das wächst dann auch. Das wächst auch an. Das nimmt eine dunkle, böse Macht an, die ja, im Falle des Erbrechens des Körpers im Tode natürlich dann weiter nachwirkt. Aber nehmen wir an, einer wird auch beleidigt. Aber Gott derweil, er sagt, vielleicht sagt er sich sogar gut, dass mich der Betreffende auf etwas aufmerksam gemacht hat. Also der, und der sagt sich nur, ja, ich kann es verstehen, der hat halt seinen Unmut oder seinen inneren Groll. Und dieser innere Groll, der muss ihn ja eben, muss ihn eben wohl zu dieser Äußerung führen und so weiter. Also, aber er sieht das ganz objektiv letzten Endes. Er sieht es objektiv. Ein Wort ist ausgesprochen, hat ihn getroffen, ist auf ihn geprallt gewissermaßen, hat ihn berührt, aber es verschwindet auch der Eindruck sofort wieder. Das ist kein nachhaltiger Eindruck, den die Sache macht. Und die Sache verrinnt und geht weg. Es hat also im Grunde genommen dann gar keine Wirkung. Aber auch irgendeine Kleinigkeit, die ein Mensch falsch macht, kann irgendeinen ganz aus der Fassung bringen. Und es ist oft so, nehmen wir mal an, einer regt sich über etwas auf und fängt an zu schimpfen. Und dann fängt der andere auch an zu schimpfen. Und dann wird der immer erregter. Und dann nimmt das eine kolossale Dimensionen an. Und oder der andere, der fängt auch an zu schimpfen. Schimpft vielleicht über was. Und ein anderer regt sich auf, aber dann sagt er noch, Gott, so wichtig ist es ja nicht, lassen wir die Sache. Und lässt den anderen ruhig dann auch ein bisschen weiter schimpfen, aber er sagt nichts mehr dazu, die Sache verklingt wieder. Also dann sind keine großen Folgen da. Und keine Folgen da, die sich auch dann über den Tod hinaus bemerkbar machen. Die Sache klingt wieder ab. Also es kommt dann eben schon auf das eigene Gemüt an. Und das eigene Gemüt bereitet auch den Übergang in das andere beim Zerbrechen des Körpers vor. Was meint ihr wohl, Mensch, gesetzt, es würde ein Mann einen Klumpen Salz in eine kleine Tasse voll Wasser werfen. Würde da wohl das wenige Wasser in der Tasse durch einen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden? Ja, o Herr, und warum? Es findet sich ja, o Herr, nur sehr wenig Wasser in der Tasse. Das würde durch einen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden. Was meint ihr aber, Mensch, gesetzt, es würde ein Mann einen Klumpen Salz in den Gangestrom entwerfen? Wurde wohl da das Wasser des Gangestromes durch einen Klumpen Salz salzig und ungenießbar werden? Das wohl nicht, o Herr. Und warum nicht? Es befindet sich ja, o Herr, eine gewaltige Masse Wassers in dem Gangestrom. Das würde durch einen Klumpen Salz nicht salzig und ungenießbar werden. Ebenso nun auch, Mensch, hat da einer nur ein kleines Vergehen verübt und dieses bringt ihn zur Hölle. Und ein anderer hat eben dasselbe kleine Vergehen verübt, doch dieses reift noch bei Lebzeiten und nicht einmal eine kleine Wirkung tut sich kund, geschweige denn eine große. Dann möchte ich nochmal gerade auf die fünf Hemmungen zurückkommen. In den fünf Hemmungen macht sich ja am deutlichsten die Frucht des Karma bemerkbar. Also in den fünf Hemmungen ist ja die Frucht des Karma da. Da ist sie am deutlichsten da, in den fünf Hemmungen. Also sagen wir mal, die erste Hemmung, Reiz der Sinnenlust. Wie wirkt sie auf mich? Dann stärker artikuliert sinnliche Gier, die auch in allen möglichen Formen da sein kann. Also auch deutlich eine Frucht des Karma. Und dann auch Abneigung, Ärger. Und da gibt es ja viel Anlass, sich zu ärgern. Für jeden gibt es da genug Anlass. Und dann auch allerdings Groll und Rachsucht und Hass die verschärfte Form, wenn nachgegeben wird, die verschärfte Form dieser Hemmung. So dann auch Schlaffheit, Mattigkeit, Energielosigkeit, auch die auch als Frucht des Karma da ist bei Menschen. Und Ängstlichkeit, Gedankengestäber, innere Unruhe, auch als Frucht des Karma vorhanden, in den verschiedensten, in der verschiedensten Stärke. Und auch natürlich die Sucht zum Zweifel überhaupt. Es ist ja, wenn diese Hemmungen tatsächlich schweigen, eine gewisse Stille eingetreten. Ein gewisses, auch wenn sie bloß schweigen. Irgendwie, sagen wir mal, wenn der Mensch auch etwas Erbauliches liest und ganz in diesem Erbaulichen aufgeht, oder wenn er überhaupt mit etwas ganz intensiv beschäftigt ist, dann sind im Allgemeinen die Hemmungen nicht da. Also ich meine, auch bei einer betrachtenden Lesung und so weiter sind die Hemmungen nicht da. Sie sind sistiert in dieser Zeit. Sie flammen wieder auf, wenn das vorbei ist. Aber wenn wir die Buddha-Lehre richtig verstehen und wissen, dass dieses, was wir vom buddhistischen Standpunkt aus Hemmungen nennen, wenn das nicht Mitspracherecht mehr hat, dass wir dann erst zum wirklichen Betrachten kommen und eben auch die Hemmungen betrachten, in ihrer verschiedenen Stärke, und genau auch merken, welche Hemmungen bei uns besonders stark da sind, die uns dauernd stören, die uns dauernd verlocken, die uns dauernd als Willensdrang in ihre Richtung zwingen wollen. Wenn wir das deutlich merken, so wird eben gerade in dieser Betrachtung, wird eben gerade auch diese Hemmung abgeschwächt. Und damit auch die Frucht des Karma wird damit abgeschwächt. Und also ist es ganz und gar wichtig, dass wir gerade bei der Betrachtung der Hemmungen dem auf die Spur kommen, was uns am meisten hinderlich ist, was uns am meisten hindert, was am meisten uns an dem Wege der Loslassens hindert, weil es der unmittelbarste Ausdruck unseres Willensdranges ist, dass wir dem auf die Spur kommen und es dadurch entmachten und damit auch diese Frucht des Karma entmachten. Weil wir natürlich dann auch erkennen, auch das ist entstanden, auch das ist geworden, auch das ist durch diese oder jene Ursache entstanden, ist nicht unser wahres Selbst, ist nicht, kann und darf uns nicht verschlafen. Im letzten Grunde ist es uns auch ganz und gar fremd. Es ist etwas, was uns zu beunruhigen sucht, was uns niederzuzerren sucht. Es gehört mir nicht, es ist nicht mein wahres Wesen. Wenn uns das deutlich wird, in dem Moment ist eigentlich die Frucht des Karma für uns nicht da. Wenn wir dann in solchem Gefühl in uns hineinsinken, dann ist im Augenblick mal die Frucht des Karma nicht da. Wenigstens in diesem Augenblick ist sie entschieden kaltgestellt. Sie ist, hat entschieden keine Wirkung. Und sie wird natürlich, weil diese Hemmungen genährt werden durch die viel tiefer liegenden Fesseln, wird da auch wieder diese Hemmung aufflammen. Aber sie wird, wenn wir diese Betrachtung ernstlich pflegen, sie wird nicht mehr in der alten Schärfe aufflammen. Und weil sie nicht mehr in der alten Schärfe aufflammt, wird auch nicht mehr die ganze Wucht der Frucht des Karma, die sonst mit ihr verbunden wäre, auch für uns mehr da sein. Wie wir sehen, deckt sich auch die Begründung dafür, dass die gleiche Tat den einen in die Hölle führt während sie bei einem anderen sich noch bei Lebzeiten vollständig erschöpft mit den bisherigen Ausführungen. Ob die Folgen einer Tat bis zum Tod und damit in die nächste Existenz hineinreichen, bestimmt sie ausschließlich danach, in welchem Maße die Tat den Willen beeindruckt. Ein beschränkter, eitler Mensch wird schon eine mäßige Beleidigung als einen schweren Angriff auf seinen Eigendinkel empfinden, den er aufrichtig und von Herzen nie wird verzeihen können, sodass derselbe also unauslässliche Spuren in ihm hinterlässt. Dagegen wird dieselbe Beleidigung auf einen edlen Menschen, der von der Wertlosigkeit alles Irdischen durchdrungen ist, keinerlei Eindruck machen. Oder wenn sie ihn in Aufregung bringt, so wird dieselbe doch bloß eine augenblickliche sein und wird auch die durch diese Erregung bedingte Willensbeeinflussung in der alsbald sie einstellenden bitteren Reue ausreifen, sich auswirken und durch die Liebe und das Mitleid, das in ihm wohnt, in kürzester Frist gänzlich ausgetrocknet, mit Stumpf und Stiel wieder ausgerottet sein, sodass bei seinem Tode nichts mehr von ihr vorhanden ist, was die dann neuerdings erfolgende Anhaftung beeinflussen könnte. Hierzu jemand noch was zu sagen?
Es ist eigenartig, dass so viel gerade heutzutage über Meditation gesprochen wird, aber ich habe noch nirgends anders als hier erlebt, dass wesentlich auf die Bedeutung der fünf Hemmungen eingegangen wird. Das ist natürlich sehr bedauerlich.
Der Buddha selber hat ja immer betont, er betont es oft in seinen Sutten, dass bei allen, auch bei allen anders fertigen Pilgern, dass immer bei jedem befriedeten Zustand die fünf Hemmungen weg sind. Die fünf Hemmungen, die sind an sich für den Normalmenschen keine Hemmungen, sie sind nur für den Buddha-Jünger Hemmungen. Auf dem Pfade der Loslösung sind das Hemmungen. Zum Beispiel sagen wir, wenn wir sagen, der Sinnenreiz, der sinnliche Reiz, so wird jeder allgemein dem widersprechen, dass das eine Hemmung sein soll. Der, im Gegenteil, und da ist ja auch eine Wahrheit dabei. Es ist eine Wahrheit insofern dabei, wenn nicht der sinnliche Reiz noch kräftig wirkt. Und so ist ja auch dieser Mensch noch voll leistungsfähig, auch voll leistungsfähig im Guten wie im Guten auch, wie im Wesen. Also sinnlicher Reiz wird höchstens als ein Antrieb zugelassen, als ein Antrieb oder was, keine Hemmung angesehen. Er wird höchstens dann auch von einem normalen Menschen als Hemmung gesehen, wenn er in Sinnengier schlechthin ausartet und diese Sinnengier dann niedrige Formen annimmt, wie es ja bei vielen Menschen der Fall ist. Die dann eben sich ganz und gar gehen lassen und dann verschlafen sind ihrer Sinnengier und dann eventuell auch perverse Fahrten kommen und die dann eben hemmungslos ihrer Sinnengier leben, sich selber zum Unheil und auch ihren Mitmenschen zum Unheil. Zumeist aber natürlich, das müssen sie dann immer wieder selber dann an ihrem eigenen Leib erleben, sich selber zum Unheil natürlich, wenn sie da das sagt dann natürlich auch der normale Mensch, ja, das ist schrecklich. Auch selbst der normale Mensch. Dann sieht er natürlich da schon eine gewisse Hemmung in dieser entarteten Form. Aber auch sonst, Ärger konzentriert jeder dem anderen. Ja, weil jeder weiß, dass es auf dieser Welt so viel Ärger gibt. Und dass man sich über so viel ärgern kann, tatsächlich ärgern kann. Er ärgert sich, jeder Mensch ärgert sich über so viel. Und warum soll er dem anderen, wenn er irgendwie aus einer gewissen Gerechtigkeit heraus lässt, ist er auch durchaus bereit anzuerkennen, dass der andere sich schwer ärgert über dieses oder jenes. Er erschrickt nur, wenn dann der Ärger gegen ihn selber geht. Dann fängt ihm die Sache unangenehm an zu werden. Dann hört er natürlich nie gerne davon. Also, das ist, Ärger ist an sich für den Weltmenschen auch irgendein Antrieb, aber es ist keine Hemmung. Hemmung wird es dann erst, wenn es in Groll und Hass übergeht, und in Rachegier, die dann auch zu den schlimmsten Dingen führen kann, zu zerstörerischen Dingen. Den anderen zerstört, sich selbst zerstört. Soweit liest man ja in der Zeitung dauernd solche Fälle. Also dann allerdings, wenn das gefährliche Formen annimmt, sieht der andere auch darin, würde ich sagen, eine Hemmungslosigkeit, die gefährlich geworden ist. Und so ist es auch letzten Endes mit Schlaffheit und Energielosigkeit. Eine gewisse Schlaffheit konzentriert nämlich auch gerne jeder dem anderen. Man erkennt es durchaus an, dass der andere auch irgendwie seine Ruhe haben will, dass der andere auch mal sich gehen lassen will und so weiter. Das konzentriert man von vornherein dem anderen. Aber wenn es natürlich zur Energielosigkeit schlechthin wird und die dann ihn selbst und auch für die anderen anfängt, sehr unangenehm zu werden, eine ausgesprochene Form der Energielosigkeit, dann allerdings sieht er auch die Schattenseite, sieht der andere dann die Schattenseiten, und dann sieht er eine Hemmung für den Fortschritt natürlich des Betreffenden, eine ganz bedenkliche. Also das ist auch klar, und so ist es auch natürlich mit Gedankengestäber und innere Unruhe, Gedankengestäber, nun ja, das hat ja jeder. Und das wird ja auch heute noch dadurch, durch das dauernde Fernsehen, durch das hemmungslose Fernsehen, also alles, das Ding läuft und läuft und läuft, da wird ja das Gedankengestäber. Und dann auch durch dieses, manche schleppen ja auch wirklich ganze Arme von Illustrierten nach Hause, so übers Wochenende. Also das Gedankengestäbe, da findet der normale Mensch eigentlich im tiefsten und letzten nichts dabei. Nur wenn das Gedankengestäbe dann eben tolle Formen annimmt, die dann eben schon übers Normale hinausgehen, dann sieht er auch da, fängt er auch an bedenklich zu werden. Und ja.
Das ist ja heutzutage auch der Fall, sagen wir. Das nennt uns ja heutzutage auch Stress, sagen wir. Dieses übermäßige Gedankengestöber.
Ja, das ist
vielen Leuten der Fall heute.
Ja, man muss ja auch irgendwie, in jedem Kabarett wird dem entgegengearbeitet, weil man sucht die Leute so möglichst zu unterhalten, damit sie sich ja nicht langweilen. Das ist heute überhaupt Gottes Willen, dass ich der andere nur nicht langweile. Im Grunde genommen verschafft man ihm fortwährend neue Eindrücke. Also da sieht man durchaus auch bloß Antriebsmomente drin und sieht durchaus an sich keine Hemmungen drin. Die Hemmungen sieht nur der dann an den Weg der Befreiung, der Loslösung gehen will, der sieht da eine Hemmung. Und die Zweifelsucht, naja, das ist überhaupt das heute an sich, ja, der allgemeine Skeptizismus, der heute ja auch manchmal leicht über den Menschen kommen kann, dass einer überhaupt gar keine Mitte mehr hat, keine Mitte mehr sieht. Und das ist heute durchaus häufig. Die meisten sagen, soll er recht haben. Aber sie sagen, stehen auch einem anderen zu, dass er die oder jene Meinung hat. Viele sind durchaus so in ihrer Art so billig, dass sie das ohne weiteres jedem zugestehen, er möge da denken, was er will und so weiter, weil sie selber auch keine Meinung haben, weil sie auch irgendwie zwischen allem schwimmen. Also das, die sehen an sich, die sehen da sogar eine gewisse Liberalität drin. Freiliger Skeptizismus kann sehr fruchtbar sein Und auch alle, die hier bei uns zur Buddha-Lehre kommen, sind vielleicht mehr oder weniger Skeptiker gewesen. Aber es ist irgendwie sehr negativ, wenn man in der Skepsis stecken bleibt. Wenn die Skepsis dann die eigentliche Lebensanschauung wird, wie bei sehr vielen heute.
Vor allen Dingen darf es nicht um eine destruktive Skepsis gehen, sondern es muss um eine konstruktive Skepsis gehen.
Und das wird auch noch ein großer Unterschied sein. Ja, das ist ein sehr entscheidender Unterschied sogar. Reine konzentrierte Denken und Erkennen, ja, ja, da sind das Hemmungen. Die eine Seite davon beim Weltmenschen durchaus immer als Antriebe zugestanden wird, aber hier, der Buddha Hinger ist schärfer. Er weiß, dass er, zum Beispiel weiß der Buddha Hinger Folgendes, weil auch Gedanken, die Art des Denkens sind ja Sankara, sind ja Vorbringungen. Es ist kein Satz falscher als wie Denken ist sollfrei, was ja im Allgemeinen auch juristisch zugestanden wird. Juristisch wird dann manchmal bei einer Tat nachgeforscht, welche Motive dahinter gesteckt haben. Aber im Allgemeinen kann einer die tollsten Dinge denken. Er kann auch in Gedanken 10 Menschen umbringen oder voll Rachegier sein. Das interessiert an sich nicht. Es interessiert nur dann, wenn die entsprechende Tat der Sache, dann interessiert das juristisch. Und dann wird weiter geforscht. Aber vorher mag der denken, was er will, aber vom Denken gehen die Dinge aus, sind denkgebunden, denkverknüpft. Also die Art des Denkens ist das ganz und gar Wesentliche. Ist das ganz und gar Wesentliche, die Art unseres Denkens.
Wird nicht jeder religiöse Mensch religiös im Sinne eines mystischen Pfades diese Hemmungen als Hemmung empfinden?
Mehr oder weniger, ja, nee, ihr braucht sie nicht ganz als Hemmungen. Also ich meine schon, freilich empfindet er sie als Hemmungen. Mindestens, weil du sagst, mystischer Pfad.
Ja,
wenn ein innerlicher Mensch, der braucht nicht einen vollkommenen Befreiungsweg so bejahen, wie ihn der Buddha bejaht. Das braucht er nicht. Also der wird das immerhin, wenn er einen innerlichen Weg geht, wird er sie als Hemmungen empfinden.
Sie werden ja vielen Pfaden in der verfeinerten Form noch zugestanden.
Ja.
Bei vielen so.
Ja, ja.
In vieler Form werden die alle noch vielen.
Dem eigentlichen Christen, so dem gewöhnlichen Durchschnittschristen, auch wenn er relativ ernst die Sache meint, der wird sie nicht direkt als Hemmungen anerkennen. Also der...
Wohl auch nicht der normale Buddhist.
Auch da mag es sein, dass auch dem oft, deswegen, weil du ja davon ausgingst, dass so wenig davon gesprochen wird. Das ist richtig.
Weil du heute eben betont hast, dass die Hemmungen der unmittelbare Ausdruck des dürstenden Willens sind. Das sollte man sich merken.
Ja, das ist nämlich an sich sind die Hemmungen schon. Deswegen wird auch, ja.
Aber das ist ja auch, sagen wir, dass man die so erkennt als echte Hemmung. Das setzt natürlich Erfahrung voraus, so Erkenntnis.
Er setzt Erkenntnis voraus.
Sonst
ja, nein, er setzt Erkenntnis voraus. Und es ist unter der Betrachtung der 4 Grundlagen der Besonnenheit, also der Betrachtung der Körperlichkeit, Kayo, der Empfindungen, Vedana, der Gemütszustände, Chittang, und dann auch der Vorstellungen oder Vorstellungsobjekte, vor allem in der Vorstellung Dhamma. Da ist ja das als erster Stelle steht da sogar die 5 Hemmungen. Dass man, und da möchte ich, da wird oft auch betont in der Buddha-Lehre, auch von anderen, wird betont, dass man in der Betrachtung der 5 Hemmungen sie am allerunmittelbarsten nahe kommt. Am allerunmittelbarsten kommt man sich da nahe, bei der Betrachtung der 5 Hemmungen, weil man da nämlich durchdringt, wo liegen die Hauptschwächen, und letzten Endes auch dadurch auf die Fesseln zugeht, die von denen her immer wieder neue Nahrung die Hemmungen empfangen.